Дракула ist ein zyklischer Perspektive, man kann auch andere nehmen.
Ja?
Ja, der Film beginnt mit der Zugfahrt, aber der Film sozusagen, das ist die Vorbereitung des Todes, also in der Zeit ist er auch lebt, aber er lebt gewissermaßen im Schlaf. Aber er lebt, ja, ja, das ist das eine, und das andere schläft die ganze Zeit. Wenn man sich erinnert, dass Beginn der Filmzeit folgendermaßen, dass er im Grunde immer schon tot ist, gewissermaßen, weil er schläft die ganze Zeit, er öffnet nur ab und zu die Augen und dann sieht man, dass das Publikum sich sozusagen ändert. Ja, also völlig andere merkwürdige Gesichter da auftauchen. Und dann schließt er die Augen wieder und schläft weiter. Und in dem Moment, in dem er aufwacht, das heißt durch das Begehren, ja, wenn er aufwacht, wird er sofort umgebracht und dann alles andere ist schon sozusagen jenseits des Todes. Das heißt, der Philosoph ist eben derjenige, der immer schon gestorben ist und deswegen eben kalt und vorsichtig durch das Leben geht, aber und gleichzeitig keinen Körper hat. Und sozusagen ein gewisses Schauspiel bietet. Und dieses Schauspiel ist sozusagen besonderer Art Film. Nun, wenn das Individuum jetzt in dieser Spannung lebt, das heißt auf der einen Seite das Individuum dadurch sein Verhältnis zu China überhaupt für ihn relevant ist, dass er sozusagen seine Ohnmacht, seine körperliche Ohnmacht in China entdeckt, dann was passiert mit den Massen? Was passiert mit dem Volk? Was passiert mit dem Volk? Und Deleuze sagt, dass strukturell für unsere Zeit, und unsere Zeit einmal Nachkriegszeit, für unsere Zeit ist, dass das Volk fehlt. Und das ist sozusagen, es gibt kein Volk. Das ist das grundlegend Politische. Die allgemeinpolitische Aussage unserer Zeit ist, dass das Volk fehlt. Es gibt kein Volk. Es gibt kein Volk, weil das Volk hat sich zum Teil diskreditiert, zum Teil zerfallen. Ja. Wenn wir immer noch die Literatur des 19. Jahrhunderts und auch das Kino der ersten Zeit, Capra, Griffiths, Eisenstein und viele andere, wenn Sie sie nehmen, dann können Sie sehen, dass sie auf eine oder andere Weise ständig an das Volk appellieren. Vor allem, dass der amerikanische Film versucht, in einer oder anderen Weise das Volk zu thematisieren. Auch in berühmtesten Filmen wie High Noon und so weiter wird Volk angeklagt, oder das Volk verhält sich schlecht und so weiter. Oder das Volk verhält sich, oder muss erzogen werden. Das heißt, Volk ist etwas, was ständig eine Instanz darstellt, an die man appelliert. Und im Laufe des Zweiten Weltkriegs meint Deleuze, das Volk hat sich diskreditiert. Vor allem durch den Faschismus. Und die Begeisterung des Volkes für den Faschismus. Man hat jedes Vertrauen zum Volk verloren und das Volk hat aufgehört, ein Referent des Politischen zu sein. Man erwartet nicht viel von ihm. Das ist das eine. Und das andere, dieses Volk ist zerfallen inzwischen. In viele hat sich diversifiziert, aufgelöst, pluralisiert. Und im Endeffekt gibt es kein Volk mehr und es sagt sozusagen, der adäquat politische, der wirklich politisch denkende Filmemacher und Autor von heute würde sagen, das Volk bin ich. Nur der Einzelne kann ein Volk sein, er kann sozusagen ein Volk imaginieren. Auch ein Beispiel dessen, was er beschreibt, ich würde sagen, Kusturica wäre so zum Beispiel so ein Filmemacher, der ein Volk erfindet. Und er benutzt aber vor allem die Zitate, also der Lösung von Kafka. Und Kafka viel darüber schreibt, was es bedeutet, kein Volk zu haben. Weil ein deutschschreibender Jude in Prag, ja. Es ist sozusagen ein Schreiben ohne Volk. Ja, man schreibt, aber man sozusagen errichtet sich an keiner Leserschaft verstanden als Volk. Man hat sozusagen keinen Impuls, jemandem etwas zu lehren oder jemanden zu begeistern und so weiter, weil es einfach keine Menschen gibt, die in der gleichen Lage wären oder die wirklich Empfänger wären für eine solche Botschaft. Und Deleuze sagt, dass diese Situation von Kafka hat sich im Grunde als normativ erwiesen in der Zeit. Und die einzige Möglichkeit ist sozusagen ein eigenes Volk zu entwerfen, sich selbst zu Volk zu werden zu lassen. Und das tut Kafka gewissermaßen. Er schafft die ganze Welt und die ganze Volk und die ganze Staat und so weiter. Und man weiß nicht, wo existiert. Und wie. Und Deleuze sagt, das ist ja typisch für die Künstler der dritten Welt, die ja meistens als Immigranten im Westen arbeiten. Und wir wissen, dass jetzt fast die Hälfte oder mehr alle erfolgreichen Filmemacher oder vor allem Künstler, aber sicherlich. Und auf jeden Fall Schriftsteller, Markers oder Rushdie und so weiter, sind im Grunde solche Exilintellektuelle, die keinen direkten Bezug zu ihrem Volk haben, aber dieses Volk sind sozusagen, sie erfinden ihre eigene Identität, sie erfinden ihr eigenes Volk. Und das ist sozusagen das Politische. Das Politische eben, die politische Aussage besteht eben, dass sie daran nicht glauben, dass sie ein Volk haben, ja, sozusagen. Diese Absage, ein Volk zu haben, sich an jemanden zu wenden, was ein Volk sein könnte, das ist sozusagen die adäquate politische Aussage. Und unter anderem sagt er, dass vor allem die Literatur, südamerikanische Literatur, Marcus und so weiter, aber auch Filme, die in Südamerika gemacht werden, zeigen, dass es so etwas wie bei Eisenstein grundsätzlich nicht funktioniert. Bei Eisenstein gibt es, und er zitiert, die Titel Das Alte und das Neue und die Generallinie. Es gibt sozusagen eine Geschichte, die vom Alten zum Neuen übergeht, durch ein Katharsis oder eine Einsicht oder eben Ekstase oder Schock oder was auch immer. Und zunächst einmal war es alles alt und dann kam dieser Schock und durch diesen Schock geschah eine Transformation ins Neue. Und in den Texten und Filmen, die sind amerikanisch, es sind, wird gezeigt, dass das Alte und das Neue gleichzeitig stattfinden. Ja, man kann sagen, das sind, wenn man Marx gelesen hat, das sind so extrem moderne Menschen mit extrem modernen Empfindsamkeiten und so weiter auf der einen Seite und völlig archaische Schichten der Existenz auf der anderen Seite. Und es wird sozusagen, dieser Prozess der Modernisierung findet nicht statt, sondern es findet vielmehr statt ein absurder Zustand, der eben darin besteht, dass das Neue und das Alte gleichzeitig existieren und sich gegenseitig annehmen. Das ist im Grunde was Deleuze sagt, das heißt, die politische Dimension des Films, des neuen Films, sieht er daran, dass es kein Volk gibt, ja, wie gesagt, dass der Einzelne ist der Einzelne geblieben. Und dieses Einzelne steht sozusagen in Bezug auf diesen Einzelnen, zeigt das Kino sozusagen diesen Einzelnen in der Situation der Ohnmacht. Das heißt, diese Situationen, in denen sein Denken sich als eine Pose, als eine problematische Geste, als etwas Unzuverlässiges darstellt. Nun, wenn man aber generell sich fragt, was hier passiert in der heutigen China, erstens, man kann ja Deleuze zustimmen, vielleicht sozusagen ein Ausblick in das, was heute stattfindet. Wir wurden massenweise mit den Filmen konfrontiert in letzter Zeit, die ein Volkswerden des Volks beschreiben, interessanterweise. Und alle diese Filme ohne jede Ausnahme sind mit der Einbruch der Aliens. Also Einbruch der Aliens war eigentlich das Thema. In Independence Day ist er typisch. Das heißt, die Aliens, die aus dem kosmischen Raum kommen und eine totale Bedrohung für die Welt darstellen, bringen die Menschheit dazu, sich sozusagen selbstbewusst zu konstituieren, als ein Subjekt der Geschichte sozusagen. Die Menschheit durch diese Bedrohung wird dazu gebracht, durch diesen Schock, etwa des Ankommens der Aliens, wird dazu gebracht, sich als Subjekt des geschichtlichen Prozesses zu setzen und zu agieren, als Volk im klassischen Sinne des Wortes. Also sozusagen Volonté General, allgemein wieder auszubilden. Man kann viele andere Filme dieser Art zitieren und kann sagen, dass alle Filme letzter Zeit die Menschheit konstituieren durch diese Bedrohung. Nur diese äußere Bedrohung wird aber gezeigt als unwahrscheinlich und fantastisch. Auf der einen Seite, Aliens kennen wir nicht, und auf der anderen Seite reagiert die Menschheit auf diesen Einbruch nicht durch eine Transformation, sondern durch die reine Abwehr und Wiederherstellung des Status quo. Das heißt, an dem Moment, an dem die Aliens weg sind, sondern zerfällt dieser eventuelle Einheit und es wird sozusagen, dieses Subjekt löst sich, Subjektgeschichte löst sich wieder auf, was eben bei Eisenstein nicht denkbar wäre oder bei Griffiths, ja, Growth of the Nation. Ja, in dem Augenblick, in dem die Nation sich als Nation konstituiert hat, beginnt sie als Nation weiter zu funktionieren. Independence Day, das ist nicht der Fall. An dem Augenblick, an dem die Aliens vernichtet werden, sozusagen, zerfällt alles. Und die Menschheit zerfällt auch dann. Das heißt, wir können sagen, dass auf eine interessante Weise bestätigen diese Hollywood-Filme die These, dass das Volk fehlt. Das Volk fehlt. Es wird gezeigt, dass das Volk erstens nur als Ergebnis einer fantastischen Annahme oder eines unwahrscheinlichen Ereignisses konstituieren kann. Und zweitens, dass wenn dieses Ereignis weg ist, dann das Volk überlebt sozusagen diese Verlust des Alien, der Alien eigentlich nicht. Und nicht nur für Minoritätenfilme, sondern auch für Mainstream-Filme sind auch charakteristisch diese Kombination zwischen Alt und Neu. Ja, so. Man kann sagen, dass ja, als Beispiel kann man Krieg der Sterne nehmen. Ja. Krieg der Sterne ist ein typisch Ritter-Epos. Ja, vom Typ von Arthur Ritter. Ja, mit Schwertkämpfen und Prinzessinnen, die nicht wahr entführt und zurückgebracht werden, magischen Kräften, die erlangt werden müssen und so weiter. Das ist ein typischer mittelalterliches Epos. Ein typischer Essen, das beginnt sozusagen, das heißt Mittelalter, das heißt der Epos sozusagen seiner Phase hat vor der Einbruch der Moderne, das heißt vor dem Beginn der neuzeitlichen Dynamik und der Aufklärung auf der anderen Seite. Das heißt, hier wird eine unbewegliche Zeit zitiert. Ja? Das war der Mittelalter, das ist eine unbewegliche Zeit zitiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir diese Raketen und Kanetten und so weiter. Das heißt, wir haben eine Zukunftsvision, die auch eine unglaubliche Stabilität aufweist. Ja, sozusagen, die Zukunft wurde immer verstanden als die Fähigkeit des Menschen zu fliegen. Ja, das war von einem Planeten. Das heißt, wir haben eine Kombination im Krieg der Sterne zwischen alt und neu. Eine absurde Kombination. Eine absurde Kombination. Die Realität, in der wir leben, die moderne, sehr unklar ist. Das gleiche kann man sagen zum Beispiel über Jurassic Park. Auf der einen Seite wir haben Dinosaurier, auf der anderen Seite wir haben Computer und Virtualität. Und insgesamt ergeben sich diese Jurassic Park. Und es ist nicht zufällig, dass gerade diese Filme am Einfluss sozusagen am erfolgreichsten sind und sich am besten verbreiten. Ich würde sagen, sie verbreiten sich am besten, weil sie nichts anderes darstellen, als, sagen wir, das ewige Jetzt. Ja, wenn ich diesen Film sehe, wenn ich diese Filme sehe, die sozusagen die Gegenwart umkreisen von beiden Seiten und dann so eine Nullsumme ergeben, wenn man alle Zeichen der Vergangenheit mit den Zeichen der Zukunft summiert, dann bekomme ich den Eindruck, als ob es immer so war, immer so ist und immer so sein wird. Es werden immer Prinzessinnen sein, es waren immer Prinzessinnen und Schwerter, wir sehen jetzt Prinzessinnen und Schwerter und es werden immer Prinzessinnen und Schwerter. Das ist auch die unglaubliche Attraktivität von Geschichten wie Lowinsky-Clinton-Story oder Prinz Diana Story und so weiter. Es werden immer Prinzessinnen sein, diese Prinzessinnen werden immer entweder verunglücken oder es werden immer Staatsmänner sein, die in solchen Geschichten involviert wird. Es war in Griechenland so, es war in Rom so, es wird hier sein, es wird immer so sein. Die Geschichten, die sich verbreiten, rein ästhetisch gesehen oder inhaltlich gesehen oder anders gesehen, erwecken diesen oder erzeugen diesen Ewigkeitseffekt, der Effekt des ewigen Jetztseins, der ewigen Gegenwart, die sich ständig wiederholt. Es handelt sich um sicherlich die Rückkehr des Immergleichen. Die Rückkehr des Immergleichen, also die Idee des späten Nietzsche, ist, wie ich sagen würde, die siegreichste Idee unserer Zeit. Unsere Kultur ist eben nicht die Kultur der Bewusstwerdung, der Geschichtswerdung mehr, sondern es ist vielmehr die Kultur, die vom Status quo lebt und davon ausgeht, dass es immer sein wird, wie es ist. Und wahrscheinlich auch immer so war, wie es ist. Es ist eine Kultur sozusagen, die aus der Geschichte herausgetreten ist, nicht im Sinne der Postmoderne. Die Postmoderne war immer noch eine gewisse geschichtliche Zeit. Zunächst einmal war die Moderne, jetzt ist die Postmoderne. Das ist nicht der Fall. Sondern unsere Kultur denkt das Leben als Wiederholung, denkt sich selbst als Wiederholung. Und zwar ist Wiederholung des Immergleichen. Und dann nur das, was diesen Effekt der Wiederholung des Immergleichen erzeugt, wird von unserer Kultur akzeptiert und findet tatsächlich die Verbreitung. Nur wenn man sich aber fragt, in welchem Verhältnis dieser Wiederholung des Immergleichen zum Film steht, sicherlich das ist die Zeit des Films. Deleuze spricht sehr viel über die Zeit im Film. Er meint aber immer, das ist ein Film, ich habe diesen Film gesehen und das ist die Zeit im Film. Irgendwie, was er übersieht und was nicht explizit thematisiert, ist die Zeit des Films. Und die Zeit des Films, das ist die Zeit der Wiederholung. Der Film ist doch in erster Linie etwas, was eins zu eins wiederholt werden kann, und zwar ohne jede Veränderung, was eben dieses Prinzip der ewigen Wiederholung des Immergleichen in seiner eigenen Struktur, Zeitstruktur verkörpert. Sicherlich alles Kulturelles, was durch die Zeit geht, hat diese gleiche Struktur, das Buch oder das Bild oder was auch immer. Aber der Film hat sicherlich die Qualität, mehr wie ein Leben auszusehen, ja, mehr wie die Realität auszusehen. Und wenn wir ständig mit dem Effekt konfrontiert werden, dass alles, was wir sehen und erleben, dass die ganze Realität ständig wiederholbar wird, dann macht es einen größeren Eindruck, als wenn wir einfach ein Buch von uns sehen oder einen Text. Da wir erzogen sind, sozusagen in der Filmkultur und Videokultur und Fernsehkultur, wir sind ständig mit dieser Figur der Wiederholung konfrontiert, als eine Grundfigur. Und die Frage ist, inwieweit man wirklich mit Artaud und Deleuze denken kann, dass man sozusagen durch eine Schockerfahrung oder was auch immer, aus diesem Ewigkeitssyndrom, aus dieser Ewigkeitszeit austreten kann. Das heißt, wir haben sozusagen diese geschichtliche Zeit, wir haben diese geschichtliche Zeit, die traditionelle Zeit der Entwicklung von Punkt A bis zum Punkt B über diese und jene Stadien. Und dann gibt es ja diesen Versuch, wie bei Artaud, wie bei den Deleuze thematisiert, durch einen Schock, durch eine Geste, diskontinuierliche Geste, durch einen absoluten Augenblick, dass sie sozusagen nicht auffangen lässt oder nicht aufheben lässt in einem dialektischen Denkprozess, diesen dieser absoluten sozusagen Opferart oder so. Aus dieser Geschichte, aus dieser Wiederholbarkeit, ich war letztendlich aus der Wiederholbarkeit auszutreten. Trotzdem sieht es nicht danach aus, dass man das tun kann. Und es sieht nicht danach aus, weil Wendelis zu Recht sagt, dass diesen Effekt der Ohnmacht und dieser Effekt der reinen Körperlichkeit und so weiter kein inneres Erlebnis ist, sondern von außen gekommen wird. Und zwar durch die Registrierung, durch die Kamera oder durch die Registrierung durch den Blick des anderen. Dann handelt es sich um etwas, was sozusagen per Definition wiederholbar ist. Ja? Jetzt unabhängig davon, ob es wiederholt wird oder wiederholt nicht wird. Ja? Also nicht wiederholt wird. Das heißt, dieser Schock ist sozusagen ursprünglich wiederholbar auf jeden Fall. Alles, ja, was registrierbar ist, ist auch wiederholbar. Und alles, was überhaupt ist, ja, ist auch registrierbar. Auch wenn wir nur denken oder sehen oder uns erinnern, das ist auch nicht automatisch aufgenommen wird. Hilfe irgendwelche Automaten aufgenommen wird. So. Wenn wir schon etwas registrieren, dann ist es registrierbar. Wenn es registrierbar ist, dann ist es wiederholbar. Weil die Registrierung ist wiederholbar, ist schon in sich wiederholend. Ja. Ab der Registrierung ist ja schon etwas, was von Anfang an auf die Wiederholung hin sozusagen ausgerichtet. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Einzige, was nicht wiederholbar ist, wenn schon man sich die Frage stellt, was nicht wiederholbar ist. Was nicht wiederholbar ist, ist die Wiederholung selbst. Wir können sicherlich so etwas versuchen, wie eine Geschichte der Rezeption von, ich weiß nicht, Krieg der Sterne schreiben und so weiter. Aber letztendlich, jeder Versuch, die Wiederholung sozusagen aufzufangen in der Form einer Geschichte, muss scheitern. Ja? Man kann sozusagen nicht so etwas wie eine Geschichte alle Vorführungen von Krieg der Sterne schreiben. Also sozusagen die Verbreitung von Krieg der Sterne, diese tautologische Verbreitung dieses Films lässt sich nicht auffangen in einer Geschichte. Es handelt sich um eine ständige Wiederholung in verschiedenen Umständen, in verschiedenen Wohnungen, ja, wie man das sieht, in verschiedenen Räumen, Kinderräumen, ich weiß nicht mehr. Aber es gibt so etwas wie eine Geschichte der Wiederholung nicht. Das ist etwas, was als erster, und vielleicht mache ich das einmal, als erster Kojève in Bezug auf Hegel verstanden hat, hat gesagt sozusagen, so etwas, es gibt eine dialektische Geschichte, aber so etwas wie Geschichte der Dialektik gibt es ja nicht. Das heißt, es gibt so etwas wie Geschichte des Hegelianismus. Weil es sozusagen die ganze Geschichte ist schon aufgefressen von dieser Geschichte und da bleibt keine Geschichte. Wir haben also eine gewisse Figur, die im Grunde relativ kompliziert ist. Auf der einen Seite die Figur der Wiederholung, Und auf der anderen Seite Kontextualisierung dieser Wiederholungen, ja, und die auch eine gewisse Typologie aufweisen. Ich würde sagen, dass eine gewisse Tendenz zur Videoinstallation, zur Kinoinstallation, zur Arbeit mit dem Kino in den Kunsträumen reagiert auf diese Lage. Ja. Also es handelt sich um den Versuch, dieses Verhältnis zwischen der Wiederholung auf der einen Seite und Kontext der Wiederholung auf der anderen Seite zu thematisieren. Im klassischen Kinosystem wird dieses Verhältnis ausgeblendet, dadurch, dass man einfach im Schwarzen sieht, wenn ich fahre, auf die Leinwand betrachtet. Und sozusagen der ganze Kontext wird zumindest symbolisch ausgeschaltet. Was wir jetzt erfahren, ist vielleicht im Kunstsystem und generell im Kinosystem sozusagen ein gewisser Versuch, den Kontext des Films zu rekonstruieren und zu thematisieren. Aber alle diese Versuche, die auch ihre Geschichte haben, auch ihre Repräsentation haben, die sind letztendlich machtlos gegen die Wiederholbarkeit und Wiederholung selbst. Ja, man kann sagen, dass die Kultur darin besteht, also die Kulturalisierung, ja, fortschreitende Kulturalisierung dazu führt, dass sozusagen die natürliche Zahl, die organische Zahl, mehr oder weniger vernichtet wird oder aufgefressen wird von einer Ewigkeitszahl, ja, von der Ewigkeit eigentlich. Das, was Nietzsche gesagt hat, die Wüste wächst. Wenn man sich fragt, was ist diese Wüste, die wächst? Ja, das ist die Ewigkeit. Ja, das ist die Masse der Wiederholbaren. Vom Leben sozusagen nicht mehr auffangbar, nicht mehr kontextualisierbar. Akten der Repetition, das sind immer gleich. Das Leben auch durch diese ganze Genetik und so weiter geht auch in diese Richtung, ja, die Klonierung und so weiter, diese Repetition. Und das ist sozusagen was man dazu sagen soll. Man soll dazu sagen, dass eben Deleuze sich sehr genau konzentriert und vieles interessante Sachen über die Zeit im Film, aber tut so, als ob diese einzelne Vorführung, als ob das der Film wäre. Der Film ist nicht die einzelne Vorführung dieses Films. Das ist nicht der Akt der Vorführung. Der Film ist die Möglichkeit der unbegrenzten Wiederholbarkeit dieser Geste. Ja, und wenn der Film beginnt, sich selbst zu reflektieren, und diese Reflexion ist der Fortschritt, und dann reflektiert er sich selbst als eben diese Wiederholbarkeit. Was heißt dieses ewige Jetzt? Das ewige Jetzt, das mehr und mehr zum Thema des Films wird. Und unter diesem Aspekt kann man dieses Verschwinden des Volkes und verschwindende Geschichte, Verschwinden der Ekstase, Verschwinden der klassischen Montage und so weiter. Das, was sozusagen Deleuze diagnostiziert als Effekt dieser Selbstreflexion der Wiederholbarkeit des Films im Film sehen. Also sozusagen der Film versteht mehr und mehr, dass er keine Geschichte ist. Und dadurch zerfällt eigentlich. Derrida spricht in Bezug auf diese Wiederholbarkeit von der Spektralität, nicht, war des Medialen insgesamt und des Films insbesondere. Das heißt, das Vergleich des Films selbstverständlich mit Gespenst. Also so wie die Gespenster ständig zurückkehren, sich nicht ändern sozusagen und weggehen, so ist auch der Film. Aber ich würde sagen, dass der Derrida ist zu nett zum Film, ja, in diesem Vergleich, weil mit Gespenst kann man reden, Gespenst sagt etwas zu dir, ja, und du sagst etwas zu Gespenst, Gespenster kann man evozieren, ja, und rufen. Man kann ihnen auch Befehle erteilen durch die magische Praxis, ja, und die Gespenster verlieben sich, man verliebt sich in Gespenster, wir können uns diese ganze Hongkong, so ist zum Beispiel. Das alles trifft für den Film als Gespenst nicht zu, das heißt, der Film bleibt kalt, abweisend, diskommunikativ. Was auch immer man dem Film sagt, der Film sozusagen sagt immer das Gleiche, oder zeigt immer das Gleiche. Es gibt keine Möglichkeit, auch in diese interaktiven Praktiken sind sicherlich illusionär. Man verdoppelt nur das Problem, man schafft ein Programm, das im Grunde die ganze Lage verdoppelt und verkompliziert und nicht ändert. Man hat mit einer dermaßen grundsätzlichen Wiederholbarkeit zu tun, Diskommunikation, mit einem Bruch, mit einem Lebensprozess, wenn man mit so Begriffen wie Spiritualität und so weiter, denke ich, nicht auffangen kann. Naja, das ist das, was ich sagen wollte zum Deleuze, also im Grunde zu diesem Thema, wie ist das mit der Geschichte, ja? Wie ist es mit der Geschichte des einzelnen Films und des Volkes, ja? Und warum die Geschichte mehr und mehr zerfällt und im Film selbst das Subjekt dieser Geschichte als Volk verschwindet und der Einzelne wird auch mehr und mehr zu einer Summe der Lebensdispositionen, zu Körperdispositionen, ohne ein Subjekt der Handlung zu sein. Da kann man sehen, sozusagen, wie Deleuze das erklärt, sozusagen der Versuch, das andere der filmischen Zeit zu, oder sozusagen das andere des Denkens zu thematisieren. Man könnte aber sehen, einfach eine erweiterte Reflexion, wie ich suggeriert habe, eine erweiterte Reflexion, die Bedingung der Filmvorführung, ja, der Existenz des Films. Das heißt, eine bessere Einsicht in die Wiederholbarkeit und in diesem Sinne Ungeschichtlichkeit des Films, auch wenn er eine Geschichte aufweist in einer Vorführung. Der Film ist seinem Wesen nach ungeschichtlich, ist eine reine Repetition, das ist immer gleich. Na gut, diejenigen, die ausharren wollen und zum Kolloquium bleiben wollen, sind eingeladen, das zu tun. Ansonsten werden wir sehen.